Hallo und herzlich willkommen zum Elon Time Podcast. Dies ist Ausgabe Nummer 63. Wir nehmen auf am Donnerstag, den 5. August 2021. An den Mikrofonen begrüßen euch wie in jeder Woche Silas Borowi aus Gelsenkirchen
und Albrecht Köhler aus Grünheide. Einen schönen guten Tag.
Lass uns keine Zeit verlieren. Was haben wir vor?
Wir werden über ziemlich viele Themen sprechen. Themenkomplexe sind aktuell SpaceX, Rocket Lab, Raumfahrt im Allgemeinen mal wieder. Tesla, Elektromobilität, Neuralink, Hyperloop und ein bisschen was noch in der Fundgruppe, wobei ich glaube, dass wir das nicht ganz schaffen werden. Es hat sich auf jeden Fall ziemlich viel angesammelt.
So sieht's aus und der Einspieler hier war auf unserer Seite mal wieder ein bisschen zu laut, weil ich vergessen habe, das Template hier zu ändern, aber davon werdet ihr nicht viel mitbekommen. Wir haben gerade mal Flux irgendwie durchgezählt. Wir haben ganze 33 Links hier in unserem oder Kacheln in unserem Pad hier verankert. Das ist selten so umfangreich gewesen. Wenn euch interessiert, wo wir unsere heutige Folge drauf stützen und wenn ihr mal etwas nachlesen wollt, dann schaut gerne mal in die Shownotes zu dieser Episode. Das ist entweder direkt in eurem Podcast-Player unterhalb, der Abspiel-Scrubber oder eben auf elontime.de/episoden. Da haben wir das alles nochmal schön blockartig aufbereitet. Du, ich glaube, wir springen auch direkt rein irgendwie, sonst kommen wir in so einen gemütlichen Modus. Ich glaube, das tut heute nicht gut.
Ja, hätte ich aufgrund dessen, dass ich aus dem Nachtdienst komme, eigentlich nichts dagegen, mal gemütlich, aber so kriegen wir das auch ganz gut hin und ich glaube, ohne eine gewisse Disziplin und Geschwindigkeit kommen wir sonst nicht durch. Hau rein, was ist Spaceport Mixologist?
Ein Spaceport Mixologist, ja, das ist eine sehr zentrale Position, die jetzt eben besetzt werden soll in Boca Chica auf der Starbase. Und zwar ist die Qualifikation, die man mitbringen muss, um diese Stelle personell zu besetzen, Erfahrung im Barkeeper-Tum bzw. im Cocktail-Mixen. Und SpaceX sucht einfach für den Food Service, den sie dafür die Mitarbeiter anbieten, in der Tiki Bar jemanden, der das Ganze von der Cocktail-Seite betreut. Und da wird jetzt ein Spaceport Mixologist gesucht. Das Ganze ist zumindest so als Stelle ausgeschrieben. Finde ich schön, dass man hier den Humor bewahrt.
Ja, das, wenn ich mich recht erinnere, ist das eine Bar, die auf eine High Bay drauf gebaut wird, ne? Ist das, habe ich das richtig? Auf den Bildern sieht es auch so ein bisschen aus.
Ja, die haben ja einmal haben sie ja dann die Bar, die auf die High Bay draufkommen soll, aber dann haben sie ja auch noch die Tiki Bar, die unter den ersten Ailerons da. Die hatten doch von einem Starship hier die Flügelchen abgebaut und die als Sonnensegel aufgestellt irgendwo am Boden für so eine Bar. Welche von den beiden das jetzt ist, ich könnte mir allerdings auch vorstellen, dass das dann vielleicht mal so ist, je nachdem, wo gerade der Betrieb ist, ne?
Aber ja, eine coole Position auf jeden Fall. Hat man einen guten Blick aufs gesamte Gelände da.
Genau. Na, also wenn euch das interessiert, 2 Jahre Erfahrung wären Voraussetzung laut Stellenausschreibung. Du hast noch was rausgesucht zum Widerspruch von Bezos-Blue Origin. Die konnte man irgendwie nicht so ganz auseinanderhalten jetzt in den letzten Wochen, ne? Oder Tagen besser gesagt.
Ja, ich meine, das bezieht sich ja auf den Widerspruch, den Blue Origin gemacht hat, weil SpaceX den Zuschlag bekommen hat für das Human Space Landing System, was sie ja dann auf dem Mond umsetzen wollen. Da war Jeff Bezos nicht ganz so zufrieden damit und hat einen Widerspruch eingelegt. Der ist jetzt aber abgelehnt worden von einer Legal Law Behörde. So ganz genau weiß ich das nicht, wie das da sich handhabt. Es ist ja ein sehr ähnlicher Fall zu dem, was wir hier auch in Giga Berlin immer so erleben. Da gibt es halt einen Verband, der dann dagegen klagt und dann gibt es einen spezielle Verwaltungsschritte und die wird es da auch geben, aber damit käme ich nicht so gut aus. Aber es ist abgelehnt worden. Jeff Bezos war damit jetzt nicht ganz so zufrieden und hat auch noch angeboten, 2 Milliarden Dollar bereitzustellen, damit die Gesamtkosten für das Projekt, das er da ja auch als Projekt vorgestellt hat, dann auch nicht ganz so teuer sind. Aber da hat sich die NASA nicht beeindrucken lassen von.
Ja, das mit diesen 2 Milliarden, das fand ich so den interessantesten Move irgendwie, weil so wie wir das jetzt ja rausgelesen haben, war das nicht, dass Blue Origin gesagt hat, ja gut, wir schaffen es auch für 2 Milliarden weniger, dieses System fertig zu bauen, sondern es war ja eher so, dass Bezos gesagt hat, ja gut, ich schieße 2 Milliarden US-Dollar zu, damit das dann in Summe günstiger wird irgendwie, ne?
Ja, genau, das ist, soll gestreckt sein über 2 Jahre,
ja.
Und ja, soll dann halt das Projekt günstiger machen, wie du schon sagtest, ja. Aber, ja. Hat sich keiner
Satz mit X,
lassen.
Genau. Insofern bin ich gespannt, wie gesagt, an diesen Widerspruch war ja auch das Einfrieren des Projekts bei SpaceX geknüpft. Ob dann jetzt mit diesem Urteil dann in gewisser Weise auch die Arbeiten bei SpaceX, die Weiterentwicklung dann wieder aufgenommen werden kann. Ne?
Mhm. Ja, stimmt. Das hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm. Ja. Ja, und auf dem Boca Chica-Gelände passiert natürlich gerade auch ziemlich viel. Wir stehen ja kurz davor, beobachten zu können, wie Super Heavy mit dem Starship obendrauf ins All startet. Und da passieren ziemlich viele detaillierte Dinge. Unter anderem hat man sehen können, dass innerhalb kürzester Zeit die 29 Raptor-Triebwerke angebaut wurden, also eigentlich über Nacht. Dass die Super Heavy Booster, der Super Heavy Booster jetzt auf der Startrampe steht und das Starship selbst mit 6 Raketen ausgestattet ist. Also das nimmt so langsam Züge an, dass man jetzt auch davon ausgehen kann, dass es bald losgeht.
Ja.
Was ich jetzt so gar nicht gedacht hätte. Also ich hatte das vorhin in der Pre-Show gesagt schon, dass ich allein für den Anbau der 29 Raptor-Triebwerke am Booster gedacht hätte, dass das mehrere Tage dauert, aber nein, es geht auch über Nacht recht schnell. Und das nächste wird sein, dass wir dann Static Fires sehen und noch ein paar Testroutinen. Und dann braucht es noch von der FAA die Genehmigung. Darauf wird auch aktuell noch gewartet. Da scheint es noch nicht ganz klar zu sein. Und dann dürfte es auch bald losgehen. Hast du eine ungefähre Ahnung, wann es soweit sein könnte?
Ich würde tatsächlich vermuten, dass das steht und fällt mit der Genehmigung seitens der FAA. Bei der Fülle an Sachen, die passiert ist, glaube ich, dass SpaceX nicht mehr allzu lange brauchen wird, bis sie das Ganze startbereit haben. Einer unserer Patreons fragte ja auch im Discord mal nach, ob wir so einen ungefähren Estimate hätten, wie viele Persönchen denn sich jetzt letztlich da unten aufhalten. Und wir haben mal versucht, das so ein bisschen irgendwie zu eruieren. Wir hatten, glaube ich, mal eine Zahl gefunden, die war jetzt von Februar, wo Elon selbst schrieb, dass circa 300 Leute vor Ort sind. Wenn man dann so eine quasi natürliche Progression irgendwie annimmt, dann würde ich sagen, kam vielleicht jetzt so 100 bis 200 nochmal dazu, so ganz natürlich einfach mit dem Arbeitsfortschritt, weil seit Februar ist eine ganze Menge passiert. Und jetzt hattest du dann nochmal einen Artikel gefunden, dass in den letzten Tagen several hundred, also mehrere hundert SpaceX-Employees von anderen SpaceX-Facilities, also SpaceX hat ja insgesamt so circa 6000 Mitarbeiter, eingeflogen wurden nach Brownsville bzw. nach Boca Chica, um mitzuarbeiten. Ne?
Und die Hotels in der Umgebung gefüllt sind.
Ja. Genau, und deshalb wären wir jetzt tatsächlich, also ich wäre mittlerweile bei so einem Estimate, dass wir so um die 1000 rumtänzeln werden. Also wenn es several hundred wären irgendwie, also ich finde 400, also selbst wenn es nur 300 sind, dann wäre ich so bei several hundred und wäre so um die 1000 Mitarbeiter werden das wohl sein. Und ich finde, das sieht man dem Fortschritt jetzt auch an, also ganz knapp abgerissen. Ich weiß nicht, wirst du jetzt hier an Details noch mit im Pad hast, genau, also du hattest gesagt, dass der Super Heavy Booster steht auf der Startrampe, aber das setzte ja voraus, dass in der letzten Woche passiert ist, die Grid Fins wurden montiert. Das
Launch Mount?
Der Launch Mount wurde, genau, montiert, das heißt, wir haben überhaupt eine fertige Startrampe, wo man draufstehen kann. Die Installation der Raptor-Triebwerke, die Fertigstellung von SN20, da ist jetzt auch der Nose Cone drauf.
Und wird bald rausgefahren.
Ja, die Installation der Vacuum Raptor Triebwerke an SN20, das ist jetzt auch voll konfiguriert. Also die die Fluggeräte sind jetzt soweit fertig. Die Starbase, der Launch Tower, das war das letzte, wo wir letzte Woche darüber berichtet hatten, dass der Launch Tower ja fertiggestellt wurde. Mhm. Und jetzt fehlt ja im Grunde nur noch irgendwie da dieses
Auffangsystem.
Genau.
Genau, die Arme.
Und dann.
Die auch schon zusammengeschraubt werden.
Richtig. Ne? Die werden ja schon, sag ich mal, ein paar Wochen zusammengebraten, aber wenn die da.
Aber jetzt man kann erkennen,
ja,
dass es die Dinger jetzt sein sollen.
Ja, na, wenn die Pace jetzt da erhöht wird, wir hatten ja zusammen mit Felix auf dem YouTube-Channel What About It immer wieder gerätselt, was es wohl mit diesen ja, Rohren da auf sich hat, die da zusammengelötet werden. Und es ist jetzt wohl doch diese Auffangstruktur, das kann man jetzt wohl relativ gut erkennen. Und ja, das wäre so das Letzte, was jetzt irgendwie fehlt und dann kommt halt so Kleinvieh. Aber mit, weiß ich nicht, um die 1000 Mann kannst du da, glaube ich, ganz schön viel wuppen und dann wird es meiner Meinung nach, um den Bogen so zu schlagen, diese FAA-Approval sein, auf die wir dann warten werden.
Ja. Wir haben da auch nochmal, das haben wir in der Vergangenheit auch schon des Öfteren gemacht, von Brandon Lewis, dieses Starbase City Update mal mit reingestellt. Da kann man grafisch ganz gut erkennen, was da jetzt sich geändert hat, was da der aktuelle Stand ist.
Ja. Du hast mich auch zwischendurch darauf hingewiesen, dass wir so 2-3 Besucher hatten, die eben in Boca Chica sich das Ganze mal in Person angeguckt haben.
Ja, genau. Matthias Maurer, der nächste Astronaut, der nächste deutsche Astronaut nach Alexander Gerst, wird im Oktober, Ende Oktober zur ISS fliegen mit seiner Crew oder mit einer Crew. Er ist ja nicht der, ich glaube nicht,
nicht der Captain, der, ne?
Oder nicht Commander. Der Captain, genau. Genau. Und genau, die haben sich jetzt in Boca Chica mal umgesehen und durften auf die Rampe oben drauf und parallel zu Inspiration 4, zum Inspiration 4 Team. Die haben auch die Möglichkeit gehabt, sich das alles mal von nahem anzuschauen.
Und
bevor sie dann ins All fliegen.
Unser geschätzter Tim Dodd war auch vor Ort.
Mhm, richtig. War recht überraschend, das hat er gar nicht groß irgendwo angekündigt oder so. Er war mit Elon Musk 2 Stunden auf dem Gelände unterwegs und sie haben eine Führung gemacht und Tim Dodd, unser Everyday Astronaut, hat ziemlich viele Fragen gestellt und Elon hat ziemlich viele Fragen beantwortet.
Ja.
Und ist natürlich auch was Besonderes. Also ich meine, man kann sich das Video anschauen und gespannt den Worten Musk und Tims folgen.
Ja.
Aber im Hintergrund passiert halt auch so viel. Ja. Das ist ja eine Perspektive, die er da einnimmt, die man so nicht alle Tage bekommt. Und von daher ist mein Auge dann auch immer ganz gespannt auf den Hintergrund.
Ja.
Und
ja,
auf die Geräusche. Na gut, die Geräuschkulisse, zumindest jetzt in der ersten Episode, ist schon sehr ausgeprägt. Da wird überall rumgehämmert, rumgeschraubt, mit größeren Fahrzeugen rückwärts gefahren. Was man natürlich auch hört in den Aufnahmen. Aber letzten Endes ist, glaube ich, Tims Auffassung, dass das Wichtigste eigentlich das ist, was Elon Musk erzählt.
Ja.
Und jetzt das Bild auch nicht immer hundertprozentig stimmen muss. Also manchmal hält er dann halt mit der Kamera auch ganz woanders hin, wo man eigentlich gar nicht allzu viel von Musk sieht oder von ihm.
Ja.
Aber das stört jetzt gar nicht groß. Wir haben ja noch einen anderen Kameramann mit von Cosmic Perspective und ich glaube, da wird dann qualitativ später nochmal was anderes veröffentlicht werden, aber das ist dann natürlich immer ein bisschen aufwendiger.
Ja, das ist jetzt Teil 1 von 2 oder Teil 1 von 3? Das ist da 3 Teile geplant, okay.
3.
Also, dicke Empfehlung. Ich selbst habe es noch nicht sehen können, aber ich habe es mal an 2 Stellen mit ins Pad reingeschmissen. Einmal in die Fundgrube und einmal bei SpaceX. Ich denke, das hat so einen Alleinstellungswert. Da sollte man auf jeden Fall mal reingeschaut haben.
Und ich würde meinen, dass sowas in der Art werden wir in Zukunft öfter sehen. Das hatten wir letzte Woche auch schon gesagt, dass er sich dass er sich dann auch mehr solchen Leuten widmet, um Informationen zu verteilen. Genau.
Ja, sehr schön. Ich scroll gerade noch mal durch. Du hattest noch was im Telegram-Channel gefunden. Das fand ich auch sehr spannend.
Da relativ viel aus diesem Telegram-Channel ist, weiß ich jetzt gar nicht, welche Kachel du meinst.
Eine Realtime-Documentation.
Ja, richtig. bin ich auch tatsächlich nur über diesen Telegram-Kanal gestoßen. SpaceX-Channel, da gibt es bei Telegram einen sehr gut geführten, kuratierten News-Kanal. Und da ist erwähnt worden, dass Netflix eine Serie zur Inspiration 4 auch ausstrahlen wird. Die erste Near-Real-Time-Dokumentation zu dem Unterfangen von Inspiration 4. Das könnte ganz interessant werden. Countdown nennt sich diese.
Jo. Ich bin gespannt drauf. Ich denke, gerade wenn man da etwas an Produktionsbudget reinsteckt, das sehen wir ja auch bei Cosmic Perspective immer wieder, dass wenn die Bildqualität in gewisser Weise stimmt, die Atmosphäre von fast ganz allein kommt. Und ich könnte mir vorstellen, dass wenn man dann Inspiration 4 wirklich so begleitet, dass das eine sehr sehenswerte Angelegenheit wird.
Mhm.
Meinetwegen können wir von hier aus rüberspringen, weil wie gesagt, wir haben ja ein bisschen was vor.
Ja klar, hau raus. Wir kommen jetzt zur Sektion Rocket Lab.
Genau.
Vielleicht sagst du einmal kurz, was Rocket Lab auch ist. Also manchmal ist es, glaube ich, nicht verkehrt, die neuen Hörer dann auch nochmal mitzunehmen.
Ja.
Das sollten wir vielleicht in Zukunft uns ein bisschen aneignen, dann auch nochmal kurz einzusortieren, was das eigentlich ist.
Ja. Ja, wir hatten ja auch mal eine Zeit lang so ein Segment der Hausmitteilungen irgendwie, ne, was ja auch insbesondere an Hörerinnen und Hörer gerichtet war, die jetzt nicht so regelmäßig irgendwie teilnehmen. Das sollten wir auf jeden Fall mal wieder aufnehmen. Aber ja, klar. Nee, Rocket Lab ist im Grunde wie SpaceX auch ein Unternehmen, das Raketen baut und dann gegen Geld die Dienstleistung anbietet, Satelliten in einen Erdorbit zu bringen, in erster Linie. In zweiter Linie gibt es natürlich auch Bemühungen, andere Orbits anzusteuern. Wir haben beispielsweise bei SpaceX in der letzten Woche darüber berichtet, dass diese jetzt mit der Falcon Heavy, was ja auch eine Rakete von SpaceX ist, planen, ein Flugobjekt in einen in einen Orbit, um einen Jupitermond zu bringen. Rocket Lab ist, glaube ich, auch mit den Bestrebungen Richtung Mond. Ne?
Mhm.
Und insofern auch ein Launch Provider, wie es zu Englisch dann heißt. Und die große News, weshalb eigentlich jetzt Rocket Lab hier bei uns im Pad steht, wir berichten nicht, doch wir berichten schon regelmäßiger über Starts bei Rocket Lab, aber eher, weil die jetzt auch anfangen, Raketen wieder zu verwenden. Die Electron-Rakete, also das Arbeitstier bei Rocket Lab, ist wesentlich, wesentlich kleiner als bei SpaceX, die Falcon-Raketen. Und insofern machen die Wiederverwendungsbemühungen, treiben die in eine bisschen andere Richtung mit Fallschirmen und sowas. Das ist spannend, das mit anzusehen. Aber weshalb ich das jetzt hier mit reingenommen habe, ist einfach die Tatsache, dass die letzte Mission überraschend fehlgeschlagen ist aufgrund eines systematischen Fehlers an der Electron-Rakete. Das war jetzt nichts, was irgendwie eine unerwartete Anomalie war, die den Verlust der Nutzlast zufolge hatte, aber halt eine Anomalie, die im Design der Rakete steckte. Und man hat sich dessen angenommen, hat sein Bestes gegeben, diesen Fehler auszumerzen. Und es war totenstill beim Start, bis zu dem Zeitpunkt, als dann wirklich die zweite Stufe abgedockt hat, das Triebwerk gezündet hat und man gesehen hat, dass sie sich auf einer gewollten Flugbahn befindet, und dann gab es ungewöhnlich tatsächlich für Raketenstarts nach diesem, nach dem Zünden der zweiten Stufe einen tosenden Applaus. Das ist, wie gesagt, hat man lange nicht mehr in der Form gehört, weil es ja mit mir in gewisser Weise auch zur Routine geworden ist. Und das fand ich eigentlich ganz schön mit anzusehen, mit anzuhören, und insofern wollte ich das hier mit reinbringen. Rocket Lab hat also nach einer schweren Fehlfunktion nun wieder einen erfolgreichen Start hingelegt.
Mhm. Na gut, dass du das mit reinschreibst, das werde ich mir nachher auch nochmal reinziehen.
Wir hatten aber noch ein Raumfahrtmodul, das eine schwere Fehlfunktion gezeigt hat in dieser Woche.
Ja, ein sehr seltenes Ereignis und auch ein recht kritisches eigentlich. Also da hätte einiges schief gehen können. Das russische Wissenschaftsmodul Nauka hat an die ISS angedockt und versehentlich für 15 Minuten die Triebwerksdüsen des Wissenschaftsmoduls gefeuert, sodass es die Mir-Station, die ISS in eine Rotationsbewegung gebracht hat, die dann wieder korrigiert werden musste. Du sagtest vorhin 540 Grad insgesamt.
Ja.
Am Ende stand die ISS dann 45 Grad
auf Axis
falsch sozusagen. Ja. Und ja, das musste korrigiert werden. Das hat eine Weile gedauert. Das hatte zur Folge, dass eigentlich an dem Tag auch noch das der Starliner, also von Boeing, ein Raumschiff ins All gebracht werden sollte, das auch an der ISS andocken sollte, dann auch abgesagt werden musste. Und dann, ich glaube, 3 Tage später dann doch hätte starten sollen, aber ist da auch abgesagt worden, weil es da technische Probleme gab. Und aktuell steht der Starliner jetzt wieder in einer Wartungsposition auf dem Gelände. Jo. Jetzt habe ich innerhalb weniger Sätze ziemlich viele Kacheln abgearbeitet.
Ja, also ich fand einfach sehr bedrückend in gewisser Weise, dass die letztlich ja Nauka angedockt hat, dann aufgrund eines Softwarefehlers die Haupttriebwerke dieses Moduls gezündet haben. Dann hat die Crew, die das natürlich diese Drehung irgendwie mitbekommen hat, sofort die Triebwerke des Moduls Svesta aktiviert, um der Drehung entgegenzuwirken, weil eigentlich möchte man ja nicht, dass sich die ISS dreht, weil damit sofort die auf die Erde ausgerichteten Antennen nicht mehr auf die Erde ausgerichtet sind, womit der komplette Kontakt zur Erde abbricht. Das hat nicht gereicht, Svesta allein zu aktivieren, deshalb hat ein Progress-Modul, was ebenfalls noch angedockt war, mitgeholfen. Und erst nach, wie du gerade schon sagtest, 15 Minuten, als dann Nauka der Sprit ausgegangen ist, hat das Ganze aufgehört, einen Impuls auf die ISS auszuüben. Und ich glaube, es ist halt so ein bisschen die Krux auch, dass das zuerst bemerkt wurde natürlich von Mission Control in den USA. Die haben natürlich keinen Zugriff auf das Nauka-Modul. Ich hatte während der Pre-Show geschätzt oder weiß nicht, ich glaube, ich hatte gesagt, irgendwie circa 15 Minuten hatten die Russen keinen Zugriff auf ihr Nauka-Modul. Ich lese gerade nochmal quer, es waren 70 Minuten. Die Russen keinen Zugriff auf ihr Modul hatten, um da irgendwie einzugreifen.
Aufgrund des Kommunikationsabbruchs.
Ja, genau. Mhm. Genau. Ne? Also das ist erst nach 70 Minuten wieder in Funkreichweite gekommen. Insofern, da hätte man 70 Minuten lang nichts tun können für die Leute. Insofern ein durchaus bezeichnender Zwischenfall. Die Solarmodule wurden dann auch gelockt und sowas. Also da sind einige Prozeduren abgearbeitet worden, aber zeigt meiner Meinung nach auch, dass eine Astronautenausbildung dann aus mehr besteht, als nur in einer Schlafkabine sich anzuschnallen und auf Toilette zu gehen. Mhm. Was man ja zwischendurch mal so gerade bei Weltraumtourismus hinterfragt hat. Also was machen eigentlich Astronauten? Warum dauert diese Ausbildung so lange? Was ist da so umfangreich? Und ich glaube, gerade solche Zwischenfälle dann zu behandeln, da braucht man schon einen erfahrenen Commander, der das auf der Station dann handhabt. Ne?
Hm. Da frage ich mich auch gerade, ob das recht viele Automatisierungsprozesse gibt. Also wenn dann der Bordcomputer der ISS feststellt, Mensch, verdammte Axt, wir haben ja eine komische Rotationsbewegung, wir wollen mal dagegen steuern. Oder ob das tatsächlich auch innerhalb einer Checklist irgendwie abgearbeitet werden muss von den Astronauten.
Ja.
Das kann ich mir kaum vorstellen eigentlich.
Also,
aber ist die Frage, ob die dann tatsächlich auch so krass kommunizieren. Also wenn sie wissen, das Svesta-Modul ist mit angeschlossen und vielleicht das Nauka und vielleicht ist hier die Dragon-Kapsel auch noch mit dran, die wir dann mit nutzen könnten, falls wir wieder mal so ein Event haben, dass da die Triebwerke gefeuert werden könnten, um wieder in die richtige Bahn zu bekommen. Ich gar nicht.
Also so laut Flight läuft. Director Scoville, der zu dem Zeit im Dienst war, am Boden, ne, das ist ja dann quasi der Flight Director, ist ja am Boden in der Mission Control, hat die Crew die Triebwerke bei Svesta und Progress aktiviert.
Mhm. Okay.
Ne, und ich könnte mir auch vorstellen, das ist ja so ein bisschen wie bei Hausautomation, so stelle ich es mir dann gerade vor. Ne? Klar, du kannst dieses If This Then That in so einen Bordcomputer einprogrammieren, aber das trägt natürlich nur so weit, wie du sowas antizipierst. Ne? Und ich weiß nicht, ob du antizipierst, wenn jetzt da ein Modul andockt und Vollgas gibt, dass das ein typischer Zwischenfall ist, den wir in einer Kontrollstruktur im Bordcomputer dann abbilden. Ne?
Ja. Oder abbilden wollen.
Oder abbilden wollen, ja.
Kann ja auch sein, dass dann diese Routinen mal Probleme bekommen und dann fangen sie an, irgendwie
die ISS zu drehen, ne? Auf einmal zünden, weil irgendwie da so ein Sensorfehler ist, die Triebwerke, genau. Und da möchte man, glaube ich, möglichst guten Error-Catch irgendwie dann auch beihaben.
War auf jeden Fall spannend, das so mitzuerleben, zu beobachten.
Ja.
Also.
Ja. Ne, die ISS ist mittlerweile wieder in Position ausgerichtet und Kontakt ist wieder da. Insofern haben wir dann auch, das ist ja im Grunde dann die nächste Kachel, auch einen neuen Starttermin bekommen für den Starliner.
Ja, genau. Der war auf den 3.8. jetzt verschoben worden und musste dann aber auch da nochmal verschoben werden, wie ich vorhin schon sagte. Ja. Auf unbestimmte Zeit jetzt aktuell.
Ja, genau.
Also da müssen sie das Problem erst noch richtig eingrenzen. Es war irgendwie das Problem, dass die Triebwerke, dass der Triebwerksstand nicht richtig war. Das hat sich dann im Test herausgestellt und da ist noch nicht klar, woran das gelegen hat.
Genau, was auch nicht klar ist, ich weiß nicht, ob du es gerade schon in dem Nebensatz noch erwähnt hattest, dass man eventuell jetzt wieder den Starliner von der Rakete abdocken muss. Um dieses Problem zu finden. Also es kann sein, dass diese Launch Integration, die man ja kurz vorm Start macht, da verheiratet man dann im Grunde das Launch Vehicle mit der Nutzlast. Und hier ist ja in dem Fall die Startrakete, ist ja eine Vulcan, ne?
Vulcan.
Genau, von ULA. Und die Nutzlast ist ja im Grunde von Boeing, also zwei unterschiedliche Firmen dann auch. Und es kann sein, dass man die jetzt erst nochmal trennen muss, um da dann den Triebwerksfehler genauer zu eruieren. Und es gibt noch keinen, du sagtest genau, auf unbestimmte Zeit, genau, keinen neuen Starttermin.
Ist natürlich bitter, weil
ja,
absolut. Starliner in der Vergangenheit schon des Öfteren Probleme hatte. Vor, ich weiß gar nicht mehr genau, wann das war, in welchem Jahr, 2019?
Ja.
Mit schwerwiegenden Softwarefehlern. Und jetzt das, ne?
Ja.
Wird teuer.
Das ist so das, was ich gerade auch im Hinterkopf habe. Genau, exakt. Jeder Tag, der im Grunde Starliner nicht zertifiziert wird, kostet. Und 20. Dezember 2019 war der erste Teststart. Der war ja genau unbemannt und teilerfolgreich. Da waren ja diese ganzen Softwarefehler. Und jetzt gucke ich gerade mal kurz für Ende 2021 ist nämlich schon die erste Besatzung geplant.
Das werden sie, mal gucken.
Ja.
Ich wäre fast geneigt zu sagen, dass sie das nicht halten werden können.
Das wäre dann, glaube ich, die Boeing Certification Mission ist das dann, glaube ich. Lass mich gerade einmal schauen. Boeing Crew Flight Test, Boeing CFT, das ist im Grunde dann wie Demo 2, die wir bei SpaceX gesehen haben. Nach diesem unbemannten Test wird es eben nochmal einen bemannten Test geben und dann ist die erste Full Duration Mission für 2022 geplant. Insofern, jeder Tag, der da nicht geflogen wird, kostet. Ja.
Um das vielleicht auch nochmal ganz kurz einzuordnen, Starliner ist ein Teil des Artemis-Programms ja auch und ist dann relevant halt auch für die Mondbesichtigungen.
Ja, richtig. Genau. Also der Starliner ist ja dann die Kapsel, mit der die AstronautInnen zum Lunar Gateway fliegen sollen. Ne?
Ja.
Genau. Ja, insofern auch Mission Critical für diese Mission. Das ist ärgerlich. Ich fände es schön, wie gesagt, ich freue mich immer, wenn wir im Grunde Erfolge vermelden können, was Raumfahrt angeht. Aber da ist klar, jetzt in gewisser Weise auch unverschuldet mit dem Nauka-Modul Boeing schon echt in einer echt doofen Position.
Na gut, aber das Problem mit den Steuerdüsen, das hätte es ja so wahrscheinlich auch gegeben.
Ja, aber war das ULA? War es die Vulcan Rocket, weißt du? Oder halt das, das weiß ich jetzt gar nicht. Ja.
Also, am Tag des Nauka-Zwischenfalls wäre ja ULA mit der Rakete auch geflogen, wie wir jetzt am 3.8. hätten.
Nein, ich meine, das jetzt mit den Steuerdüsen, ist das ein Problem, was bei ULA liegt oder bei Boeing?
Ach so.
Ne? Das, also geht es jetzt um Düsen an der Vulcan Rocket.
Ich glaube, ja.
Ne? Und das ist ja dann im Grunde, da würde ich mir als, wenn das so ist, würde ich mir als Boeing-Manager echt, weiß ich nicht, also da beißt du dir ja in den Hintern. Ne? Also im Grunde zweimal, du wartest jetzt darauf, dass es endlich losgeht und du es besser machen kannst als beim letzten Mal und dann, ne, so.
Ja.
Mit Blick auf die Uhr.
Ja.
Kommen wir zum nächsten Thema.
Tesla. Supercharger-Preiserhöhung. Du hattest was von 40 Cent die Kilowattstunde gesprochen.
Genau, richtig. Das
21% mehr in 10 Monaten.
Ja, ich kann es nachvollziehen, bin jetzt selbst davon nicht betroffen, du ja auch nicht. Insofern hättest du das wahrscheinlich schon viel früher mitbekommen, dass jetzt eben bei Tesla in den Superchargern die Preise erhöht wurden. 40 Cent für eine Kilowattstunde, kann man jetzt sagen, oh mein Gott, das ist ja, weiß ich nicht, wenn man so einen Autostromtarif hat, immer noch, weiß ich nicht, paar, weiß ich nicht, 15 Cent teurer oder, weiß ich nicht, 13, 14, 15 Cent teurer als das, was ich zu Hause bezahle. Das ist doch eine Abzocke oder was auch immer mittlerweile, wo ich sagen muss, jein. dafür genießt man eben den Luxus, den man eben mit dem Supercharger-Netzwerk hat und das muss ja auch gebaut werden und wenn man mal bei der Konkurrenz guckt, also wir selbst fahren ja auch Elektroauto, aber eben nicht Tesla und ich zahle aktuell 48 Cent für eine Kilowattstunde und das ist schon ein Preis, der auf einer Mitgliedschaft im ADAC beruht. Hätte ich das nicht, also bei Tesla zahlt man ja auch keine monatliche Grundgebühr dafür, dass man Teil des Supercharger-Netzwerks ist irgendwie, dann wäre man schon bei 55 Cent bei INBW jetzt beispielsweise. Mhm. Und insofern, Tesla ist meiner Meinung nach weiterhin der günstigste Anbieter für diese hervorragende Schnellladeinfrastruktur, die man bekommt. Und da würde ich sagen, ja komm, Ball flach halten, 40 Cent ist immer noch irgendwie marktüblich. Das ist jetzt halt ärgerlich, wenn man nur am Supercharger laden kann. Das sehe ich ein.
Wie viel Kilometer kann man denn mit einer Kilowattstunde circa fahren, so im Schnitt?
Ja, es kommt auf den Wagen an irgendwie. Mhm. Was haben wir? Wir haben, glaube ich, was wir brauchen mit unserem 11,4 auf 100. Also wir hatten jetzt letztes Mal ausgerechnet, dass wir an Ladekosten halb so teuer waren, ungefähr wie Sprit.
Mhm.
Einfach weil die Preise sich an den Schnellladern, die wir benutzt haben, gewaschen haben irgendwie. Ne? Also dann sind wir irgendwie dabei, ach im Moment, ich hab hier bei EMBW sogar die AC-Preise, glaube ich, rausgesucht, ne? Gerade mal kurz gucken, aber selbst wenn ich an einem EnBW-Lader bin, dann bin ich bei 48 Cent und genau, richtig. Und das ist natürlich deutlich teurer als das, was ich zu Hause benutze irgendwie. Und dann sind wir so im Schnitt auf die Hälfte dessen gekommen, was wir an Benzin bezahlt hätten. Es ist halt immer noch günstiger, aber mit Sicherheit, klar, ist es schöner, wenn man das von früher kennt als Tesla-Fahrer, dass Supercharging umsonst war beispielsweise. Das war ja auch eine Zeit lang. Ne?
Ja. Oder aber ist ja nach wie vor. Also diejenigen, die früher gekauft haben, die können ja nach wie vor kostenlos fahren.
Ja, genau. Und wenn man so mit dem Mindset reingeht, dann sehe ich ein, sind 40 Cent. Also da auch diese 21% Steuersteigerung in 10 Monaten, das ist nicht wenig. Aber langsam gleichen sich die Preise, glaube ich, einfach an.
Ne? Hm. Ja, ansonsten haben wir noch bei Tesla mehr gesehen, dass 55 neue Supercharger-Standorte für Deutschland geplant sind, die in den nächsten Monaten ausgerollt werden. Genau, das ist vielleicht auch nochmal ganz interessant, dass sie da doch noch mehr Kraft reinstecken, auch mehrere Standorte noch zu eröffnen.
Ja.
Ich habe jetzt noch gar nicht geguckt, in welcher Ecke das sein soll. Wenn man jetzt immer nach Ostdeutschland guckt, dann ist halt immer so recht mau. Das wäre ja gut, wenn das hier sich so ein bisschen füllt, auch um die Gigafactory herum vielleicht.
Ja. dieser Nordosten, also wenn ich hier auf diese Karte gucke, die jetzt hier in dem Tesla-Mac-Artikel mit drin ist, dann ist so dieser der komplette Nordosten, da gibt es schon große weiße Flecken. Allerdings muss man natürlich auch sagen, man sieht ja in Grau immer noch schön eingezeichnet die Hauptverkehrsachsen und da gibt es halt auch einfach wenige Hauptverkehrsachsen. Und das Supercharger-Netzwerk ist ja typischerweise etwas, was entlang von Autobahnen verläuft und jetzt nicht irgendwo in der Pampa in einem Dorf steht. Und ja, ich glaube, dann könnte es auch ungefähr so hinkommen. Zwischen Hamburg und Berlin hätte ich noch ein bisschen was erwartet vielleicht. Oder weiß ich nicht, wenn du so die Achse, was ist das dann, Potsdam Richtung uns hier, ne?
Mhm.
Da könnte ich mir noch vorstellen, dass da was hinkommt irgendwie. Aber da ist ja auch einiges geplant, sehe ich gerade. Ein bisschen was ist da geplant.
Es ist so circa 50% mehr, als was es jetzt schon gibt. Das ist ja schon nicht ohne. Und noch in diesem Quartal sind die meisten davon oder mehrere davon auch geplant.
Ja, ja, aber gut. Ne, klar, man sieht deutlich diese Südwest-Südachse, also vom Ruhrgebiet Richtung Bayern runter. Da ist eine starke Überrepräsentation. Aber ich würde jetzt mal darauf schieben, wenn ich hier so auf die eingezeichneten Straßen gucke, dass da einfach die Autobahnen wesentlich ausdifferenzierter sind irgendwie.
Ja.
Die werden ja wirtschaftliche Standorte wählen. Ne? Mhm. Und vielleicht zieht man da dann auch die Fahrdaten der Fahrzeuge zur Rate, um sowas dann zu bemessen.
Ja, bestimmt, klar. Wäre klug.
Ja.
Ach Mist, mein Padlet geschlossen.
Padlet geschlossen.
Das ist der Tod.
Ansonsten, ich schaue gerade noch mal kurz rein, haben wir bei Tesla noch stehen, dass der AI Day angekündigt ist.
Mhm.
Welche Tragweite von Ankündigung haben wir hier? Da habe ich gar nichts von bekommen. Haben wir ein Datum?
Ja, 19. August ist angekündigt.
Okay. Mhm.
Und wir hatten da, glaube ich, schon mal darüber gesprochen, ne? Dass auch, dass er wieder so eine Präsentation ist für Leute, die sich in diesem Bereich auch interessieren und die sich gut vorstellen könnten, dann auch da bei Tesla zu arbeiten.
Genau.
Und dass es eher so ein Event ist, um Leute anzuheuern.
Genau.
Aber da werden wahrscheinlich auch einige interessante Informationen für die normalen Zuschauer, Zuhörer zu entdecken sein.
Ja.
Und ein Geheimprojekt mit Robotikprofessor wird anscheinend auch.
Okay. Ja, wie hatten wir es genannt? Nicht eine Acquiring, sondern
Recruiting-Veranstaltung,
genau. Mhm. Aber wie du gerade auch schon sagtest, wir haben ja auch auf der Neuralink-Recruiting-Veranstaltung eine Menge interessante Sachen gesehen. Das ist einfach mal so zum Mitnehmen. Wir schreiben uns ja immer hier auf die Fahne, ausgehend von SpaceX, Tesla und Co. unsere Nachrichten auszubreiten. Und insofern, ich denke, da wird einiges dann sein, wo man dann auch mal die Fühler weiter in andere Richtungen ausstrecken kann, was eben diese AI-Geschichte dann angeht. Ne?
Mhm.
Jo.
Wird spannend sein.
Ich denke also auch, sehenswert.
Könnte sein, dass da auch der in der Vergangenheit angekündigte Dojo-Chip genauer beschrieben wird und gezeigt wird.
Ja.
Es werden da wohl auch Kooperationen mit einem Professor da eingegangen, Dennis Hong. Mal sehen.
Jo.
Bin gespannt.
Ansonsten, was wir auch noch der Vollständigkeit halber loswerden wollen, ist, dass bei einem Testbetrieb eines Megapacks in Australien ein Brand ausgebrochen ist, also eine Fehlfunktion während dieses Testbetriebs aufgetreten ist. Ich glaube, das ist so irgendwie der Klassiker, wenn man weshalb es ja auch Garantien gibt bei elektrischen Bauteilen, ist es ja häufig so, dass man eben dann, weiß ich nicht, vielleicht eine eingeschränkte Garantie oder sowas hat, weil die Fehler, die auftreten, meistens dann am Anfang auftreten. Und hier war es dann eben nach 4 Tagen, also das war gerade fertiggestellt und ist in den Testbetrieb gegangen, dass dann einer dieser Container Feuer gefangen hat und ich würde jetzt einfach mal sagen, das gehört zu so einem Errichtungsprozess irgendwie auch dazu. Das ist vergleichbar vielleicht mit einer Leckage, die man an Generatoren dann feststellt oder sowas. Ich würde dem jetzt keine allzu große Bedeutung irgendwie beimessen, weil das jetzt nichts ist irgendwie, was, weiß ich nicht, Personen gefährdet hätte oder ähnliches. Weiß nicht, wie du das siehst.
Ja, sehr, sehr ähnlich. Frag mich dann aber auch mal, wir hatten ja letzte Woche auch schon über das Feuer da in Neu-Hardenberg gesprochen. Mhm. Das wäre mal interessant, da auch irgendwie Statistiken zu sehen, ob das vielleicht auch eine Relevanz hätte, ja, und was man da, und was vielleicht auch das Problem ist bei solchen Anlagen. Ob man das auch technisch schon mal genau angeschaut hat sich und dann überlegen müsste, wie man sowas dann am besten auch löscht. Ja, die haben ja da auch Ewigkeiten gebraucht, um das dann in den Griff zu bekommen.
Ja.
Muss man auf jeden Fall vermeiden in Zukunft, aber dafür sind ja solche Tests dann auch da. Nur in Neu-Hardenberg war es halt keine Test, sondern im laufenden Betrieb auch der Fehler auch passiert. Ne?
Ich glaube, dass halt hier wie auch bei dieser ewigen Diskussion brennen Elektrofahrzeuge mehr als Verbrenner, so ein bisschen eine Verzerrung eintritt, weil man im Grunde auf die andere Seite nicht guckt. Also ich weiß nicht, wie viele, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, wie bei uns hier im Ruhrpott hatten früher diese Speicherseen, Pumpspeicherkraftwerke. Mhm. Ne? Oder weiß nicht, was ist noch vergleichbar, vielleicht wirklich, wo speichert man noch Sachen drin? Wenn man jetzt ganz extrem geht, vielleicht wirklich in Aggregaten oder sowas. Ne? Also wie oft ist es, dass im Grunde, weiß ich nicht, was schief läuft bei so einem Pumpspeicherkraftwerk, dass es dann außer Betrieb ist, dass irgendwie ein Dieselaggregat Feuer fängt oder nicht anspringt. Oder ne? Also im Grunde ist es, glaube ich, echt schwer vergleichbar, weil wir uns ja jetzt hier mit wirklich Energiespeichertechnologien beschäftigen, die es ja in der Form erst seit kurzem in Anführungsstrichen gibt. Ne? Und das finde ich echt schwierig, da Zwischenfälle dann auf einen gemeinsamen Nenner dann letztlich. Ne? Also wir suchen ja so einen gemeinsamen Nenner, auf dessen Basis wir das dann vergleichen können. Und da fehlt mir so ein bisschen dann natürlich der Einblick in diese Materie, um da dann so einen gemeinsamen Nenner zu finden. Also unter welchen Gesichtspunkten beurteilen wir das Ganze jetzt?
Ne?
Wenn wir das unter dem Gesichtspunkt des Löschens beurteilen, dann finde ich irgendwie, dann ist das irgendwie einfach eine veränderte Anforderung an Feuerwehren. Ne? Das ist dann halt einfach, wenn das Ding 3 Megawattstunden an Energie fasst, das ist klar, dass das ewig dauert, bis das abgefackelt ist. Ne? Und weil 3 Megawattstunden sind einfach viel Energie. Und wenn ich das alles in Wärme umwandle, dann gibt das ein schönes Feuerchen. Ne? Andererseits, wenn da Diesel oder Benzin im Wert von 3 Megawattstunden ausgelaufen wären, ich glaube, dann hätten wir eine nicht kleinere Schlagzeile gehabt, dass es da irgendwie im Gebiet eine Havarie gibt und jetzt da der gesamte Boden irgendwie umgegraben und abtransportiert und deponiert werden muss. Ne? Und insofern, vielleicht ist dann der kleinste gemeinsame Nenner irgendwie, dass wir hier eine Anlage in der Größenordnung 3 Megawattstunden haben und da eben eine Fehlfunktion aufgetreten ist. Wie gehe ich dann letztlich mit dieser Fehlfunktion um? Hier war jetzt im Grunde dann ein Modul betroffen, man hat es gelöscht, man muss das benachbarte Modul reparieren, ersetzt das kaputte Modul und macht dann den nächsten Test. Mhm. Ich denke, so wird es laufen. Ich glaube nicht, dass jetzt das Projekt gescheitert ist oder so.
Aber das ist ein ganz interessanter Ansatz, so ein Energieäquivalent eigentlich mit in diese Rechnung mit reinzunehmen und zu gucken, wie viel Energie machen jetzt 3 Megawatt in Diesel aus.
Ja, so. Das ist
schon ganz interessant. Habe ich so noch nicht dran gedacht, ja.
Also was haben wir hier? Wir haben 5, 6, 7, 8, 8, 16, 24, 32, vielleicht haben wir hier nochmal ein bisschen mehr, sagen wir mal 42, 52, 62, also wenn ich so grob überschlage, haben wir da irgendwie 60 Module auf dieser Platte da stehen und von diesen 62 Modulen, und das auch mal in den Kontext einzurücken, es ist nicht die gesamte Batteriefarm abgefackelt, von diesen 62 Modulen ist ein Modul abgefackelt. Und das ist ja jetzt im Grunde dann eine Fehlfunktion bei 1,6% irgendwie dieser Energiekapazität. Na, also klar, das ist leicht, darauf rumzuhauen und zu sagen, ey, hier fackelt irgendwie ein Bild bei Tesla-Modul irgendwie ab während eines Tests. Das Modul ist gerade erst 4 Tage alt, wo ich dann aber sagen würde, ja, das Modul ist gerade erst 4 Tage alt, wenn da in der Fabrik, wo die Dinger gebaut werden, wir halten uns hier viel zu lange auf. wenn bei der Herstellung dieses Moduls ein Techniker 2 Kabel vertauscht hat, ja, so what? Ne? Dann ist klar, dass das Ding abfackelt. Das muss vielleicht nicht mal was mit der Akkutechnologie zu tun haben.
Ja, richtig, das stimmt. Da sollte man dann immer darauf warten, was dann die tatsächlichen Ergebnisse auch bringen. Und die werden sich das ganz genau anschauen. Also in Neu-Hardenberg auf jeden Fall auch. Genau. Da ist ja dann auch die Frage, wer den Schaden dann ausgleichen muss, ganz groß. Ja. Und das wird man noch genauer untersuchen.
Wir haben jetzt noch
werden wir auch von hören.
Gut 16 Minuten Zeit und ich würde sagen, wir springen einmal rüber zur Elektromobilität und läuten so gewissermaßen dann auch den Ausklang dieser Episode ein. Du hast dir gerade nochmal sehr schön auf YouTube eine chinesische Präsentation angeschaut.
Ja, von CATL. Die haben einen neuen Batterietyp präsentiert und ich fand das mal ganz interessant, wie die solche Präsentationen abhalten. Und es war auch recht modern und schick und in Chinesisch gehalten mit Untertiteln. Aber die Inhalte, da kannst du, glaube ich, ein bisschen mehr dazu wiedergeben.
Ja, also ich finde es ganz spannend, dass CATL jetzt hier tatsächlich vorausprescht und dann eben diese Präsentation hält. Das zeigt mir, dass dieser Batterietyp jetzt den Labormaßstab verlassen hat und man erste Prototypen hat, die auch in der realen Welt funktionieren.
Also wir sprechen hier über Natrium-Ionen-Batterien.
Genau, wir sprechen über Natrium-Ionen-Batterien, Sodium-Ion-Batteries. Und die Idee dahinter ist eben, dass man auskommen möchte ohne Lithium und Kobalt, die ja bisher noch klassische Anoden- und Kathodenmaterialien sind für diese Akkus, die wir in Elektrofahrzeugen aktuell verbauen, wie verrückt. Selbst die LFP-Akkus, das sind ja Lithium-Eisenphosphat-Akkus, also da ist auch noch Lithium drin. Und das hatten wir auch auf dem Battery Day gehört. Lithium ist jetzt nicht das einfachste Material und nicht das unumstrittenste Material, wenn es um die Gewinnung geht. Was wir eigentlich auch in jeder Episode, wenn es um Akkus geht, dazu sagen ist, dass wir uns weiterhin so im Dampfmaschinenzeitalter der Elektromobilität und Akkus befinden. Das heißt, wir haben hier noch lange nicht den Zenit erreicht und da ist im Grunde dann jetzt so eine Natrium-Ionen-Batterie der nächste konsequente Schritt. Einfach eine neue Technologie, die eine schnellere Ladung, eine bessere Kälteresistenz verspricht, wobei aktuell noch die Energiedichte geringer ist als bei Lithium-Ionen-Akkus. CATL plant 160 Wattstunden pro Kilogramm an. Ist das die Einheit? Ich meine schon, ne? Genau, 160 Wattstunden pro Kilogramm. Lithium-Ionen ist aktuell 180 Wattstunden pro Kilogramm. 2023 sollen die ersten Produkte auf den Markt gebracht werden und man entwickelt gerade fleißig an Akkus mit Dichte, also die zweite Generation, die rauskommen soll, da sind wohl 200 Wattstunden pro Kilogramm möglich, also ich würde mal vermuten, dass man dann einen ähnlichen Abstand haben wird wieder, wenn dann diese Batterien rauskommen, weil wenn die jetzt 2023 rauskommen, rechnen wir vielleicht nochmal 3-4 Jahre drauf, also 2027, wenn dann die zweite Generation rauskommt. Lass es vielleicht ein bisschen früher sein, aber bis dahin werden wir die Lithium-Ionen-Batterien vielleicht auch schon gesteigert haben auf 220 Wattstunden und das sieht CATL auch, dass sich Lithium-Ionen-Batterien weiterentwickeln und die schlagen sowas wie AB-Lösungen vor, also dass man einen Teil der Batterie, die zum Beispiel hochleistungsfähig sein muss, in Lithium-Ionen bestückt und dann einen anderen Teil, der dann vielleicht besonders schnell ladefähig sein soll, mit Natrium-Ionen-Batterien ausstattet und dann eben ein Batterie-Management-System dazwischen schaltet, dass dann, wenn man am Supercharger zum Beispiel steht, die Natrium-Ionen-Batterie, die vielleicht 2/3 ausmachen, vollknallt mit Energie und dann das BMS, während man dann vielleicht den Supercharger schon verlassen hat, die Lithium-Ionen-Batterien daraus nachlädt oder sowas. Also ich denke, hier ist durchaus Platz für kreative Lösungen. Wie gesagt, wir stecken meiner Meinung nach bei dem Ganzen noch in den Kinderschuhen und es gibt viel Potenzial und Natrium-Ionen, wir haben jetzt schon so lange Lithium-Ionen, finde ich mal erfrischend, dass wir jetzt hier den nächsten Schritt haben.
Ich hatte gerade noch gelesen, dass die bis 2030 auch Battery into Chassis Konzept umsetzen wollen, so wie Tesla das ja auch machen will.
Genau.
Das hatte ich von noch keinem anderen Hersteller gehört und fand ich ganz interessant.
CATL ist ja auch Tesla-Zulieferer, insofern ist für mich, muss ich meine Gedanken gar nicht so sehr verbiegen, um zu sehen, dass vielleicht Tesla auch einer der ersten ist, die dort sagen, wir nehmen dieses Angebot für Natrium-Ionen-Akkus in Anspruch, insbesondere wenn man guckt auf die LFP-Akkus. Ne? Also wir haben ja jetzt eigentlich die Industriestandard-Lithium-Ionen-Akkus mit Kobalt oder immer schrumpfendem Anteil von Kobalt und Tesla, die ja gerade in China auf LFP-Akkus setzen, einfach weil die besser verfügbar und günstiger sind, könnte ich mir auch vorstellen, dass Tesla dann sagt, ja gut, warum nicht Natrium-Ionen irgendwie? Ne? Also das, dass die sich da was einfallen lassen, die haben ja doch immer so die ja, branchenführenden Ideen, was Technologie angeht im Moment, auch was Motortechnologie angeht und sowas, könnte ich mir das sehr gut vorstellen.
Jo, nächste Sektion. Da sprechen wir nochmal über Neuralink. Neuralink hat frisches Geld bekommen für die Dinge, die da in Zukunft anstehen. 205 Millionen US-Dollar, wenn ich das jetzt richtig rausgefischt habe. Genau, von Google und anderen Unternehmen.
Jetzt fühle ich mich gerade in der gleichen Position wie du am Anfang, als wir zu Rocket Lab gesprungen sind. Was ist denn überhaupt Neuralink? Wofür brauchen die das Geld?
Ja, Neuralink ist ein Unternehmen, das ebenfalls von Elon Musk gegründet wurde und eigentlich die Kommunikation zwischen Mensch und Maschine herrichten soll später mal. Beziehungsweise sie haben es ja auch schon bewiesen, dass es zumindest in Ansätzen machbar ist. Ich erinnere mich da immer ganz gerne an das Schwein-Neuralink, an die Schwein-Neuralink-Präsentation, wo dann auch die Bewegungen des Schweins digital dargestellt werden konnten. Das war schon spannend zu beobachten und im ersten Schritt werden oder sollen halt Krankheiten wie Parkinson zum Beispiel auch behandelt werden können. Das kann man ja auch schon seit einigen Jahren mit so einem Deep Brain Stimulator. So dass man, wenn man auf den Knopf drückt, auf so einem externen Gerät, dann auch keine Tremorbewegungen, keine zitternden Bewegungen der Hände mehr erkennbar sind. Aber Neuralink will das nochmal auf eine neue Stufe stellen und auch andere Erkrankungen noch ja, mit behandeln. Aber in weiter Zukunft ist das vielleicht auch eine Möglichkeit, diese Mensch-Maschinen-Kommunikation herzustellen, sodass wir dann in Zukunft vielleicht auch Dinge sehen, die so gar nicht existieren, weil sie uns in das Gehirn projiziert werden.
Ja.
Das ist natürlich sehr futuristisch und sehr viel Science-Fiction, aber theoretisch ist das schon auch machbar. Nur gibt es da einige Hürden und wenn man diese Hürden lösen möchte, braucht man Geld und davon haben sie jetzt einiges nochmal bekommen.
Jo. Ja, Elon spricht ja bei der Motivation dieses Projektes immer gerne von der Mensch-Maschine-Schnittstelle, die sich ja bei uns aktuell oder am verbreitetsten, würde ich fast sagen, darauf bezieht, dass wir mit unseren beiden Daumen auf einem, ja, Glas, auf einer Glasfläche herumtippen und wischen. Das heißt, die Geschwindigkeit, mit der wir mit dem Elektrogerät kommunizieren können, ist limitiert durch unsere Daumenbewegung. Und die Geschwindigkeit, mit der das Gerät mit uns kommunizieren kann, ist eben ja durch unsere Lesegeschwindigkeit begrenzt. Ja, und hier wäre eben dann eben so ein Gehirnimplantat, das diese Schnittstelle aufbohrt, so die Zukunftsperspektive. Aber viel spannender als die Schweine, von denen du gerade sprachst, fand ich doch eigentlich die Monkey Mind Pong Demo, wo man schon demonstrieren konnte, dass eben ein Affe mit einem Neuralink Implantat Kraft seiner Gedanken ein Pong-Pedal steuern konnte. Und ja, das ist so die Richtung, in die man, denke ich, dann gehen wird. Du sagtest auch gerade schon, in erster Linie fangen wir mal an, bei Disabilities zu versorgen. Also Leute, die körperliche Einschränkungen haben, vielleicht wieder mit gewissen Sinnen auszustatten oder Möglichkeiten. Ich denke da zum Beispiel auch an Handprothesen oder sowas, die sich vielleicht an Kraft der Gedanken steuern lassen. Vor allem, wenn die dann irgendwo, das ist dann auch so eine Sache, ne? Forschung. Also wenn du eine Mars-Sonde oder irgendwie so eine auf Europa so eine Sonde hast und dann ist am Boden, also auf der Erde, ein Wissenschaftler, der diese Sonde, vielleicht mit so zwei künstlichen Händen, ja, sehr spannendes Thema.
Ähnliches hatten wir ja schon mal. Das hat, vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, da gibt es doch diese, ich weiß leider nicht, wie er heißt. Simon ist ja der Roboter, der auf der ISS geflogen ist. Und dann gibt es aber nochmal so einen anderen Roboter, der dann auch per Handsteuerung gesteuert werden kann und man dann auch ein haptisches Feedback kriegt und so. Ja, das hatten die auch mal getestet. Und mal geguckt, wie die Latenzen dann sind und wie sich das dann so anfühlt.
Ja.
Aber gut, das ist schon wieder ein bisschen zu ausschweifend. Wir sind schon drüber, glaube ich, ne?
Nein, noch nicht tatsächlich. Ah, okay. Also insofern wäre ich schon hektischer geworden. Da wäre ich schon hektischer geworden, nein. Aber insofern 205 Millionen nochmal an Geldern jetzt eingesammelt. Das ließ sich auch vielleicht dann ein bisschen stecken in die Monkey Mind Pong Bar. So ein Neuralink hat jetzt noch eine eigene Bar eröffnet. Sehr futuristisch aussehend, viel verspiegelte Oberflächen. Elon hat
sehr Cyberpunk-lastig.
Ja, ist ziemlich Cyberpunk-lastig, ja.
Hat er auch geschrieben, das ist ja ein Cyberpunk 2077 oder sowas.
Ja,
wie halt 2077, das Spiel.
Genau. Ja.
Angelehnt, ja.
Sieht cool aus. Video haben wir wie immer in den Shownotes verlinkt. Ich bin ganz hektisch geworden, als ich gelesen habe, die Schweiz hat eine Hyperloop-Teststrecke. Das ist allerdings nur die halbe Wahrheit.
Ja, die ganze Wahrheit ist, dass das Ganze im Maßstab 1:6 gebaut wurde.
Ja.
Ich hatte auch nur die Schlagzeile gelesen, weil ich in der Klinik war und nur fix mal aufs Telefon geguckt habe im Fahrstuhl und auch nur die Headline gelesen habe und dachte, okay, krass, muss ich mir nachher nochmal reinziehen. Dazu kam es dann nicht, weshalb du mich dann vorhin aufgeklärt hast, dass das nur im Maßstab 1:6 aufgebaut wurde.
Da hat uns der liebe Werner Pluter ganz schön clickbaity dran gekriegt. Wie gesagt, ich habe es mir natürlich dann auch den kompletten Artikel gegeben und es steht dann auch irgendwo eher so im Kleingedruckten, dass das Ganze in diesem Maßstab ist. Es hätte mich aber auch schwer verwundert, wenn dieser Bau komplett an uns vorbeigegangen wäre, weil wir verfolgen das ja doch eigentlich auch. Hyperloop eben auch ein Konzept, das aus einer Gründung von Elon Musk hervorgegangen ist, mittlerweile ein Open-Source-Konzept, wo jeder daran mitentwickeln kann. SpaceX veranstaltet nur zwischendurch diese Hyperloop-Wettbewerbe. Und meine Güte, ich finde jedes Unternehmen, was sich daran beteiligt, spannend. Ich denke, das hat großes Potenzial, gerade auch für den Güterverkehr, wenn es dann eben nicht um Personensicherheit oder sowas geht, was man berücksichtigen muss. Insofern, wenn da jetzt auch die Schweiz das für sich eruieren, ist das, finde ich, auch hier der nächste logische Schritt nach Zügen und Magnetschwebebahnen an der Oberfläche.
Würde sogar sagen, das gehört ja auch zu deren Expertise, der Schweizer. Ich meine, die leben halt auch in einer ausgeprägten Gebirgsregion und sind da, glaube ich, ganz erfahren und haben Unternehmen da, die sich gut auskennen mit Bohrtechniken und so.
Ja.
Und da passt das ganz gut hin, glaube ich.
Ja, Hyperloop, vielleicht da auch noch der Vollständigkeit halber, ein Magnetschwebesystemzug, der in einer Vakuumröhre fahren soll, also in einem Tunnel. Ich würde mir ja immer noch so schön diese Symbiose zwischen Hyperloop und The Boring Company vorstellen. The Boring Company ja auch ein Elon Musk Unternehmen, die Tunnel bohren und ich glaube, die Größe der Tunnel wäre so ziemlich ideal für Hyperloops. Aber da in die Richtung wird mir gerade bewusst, haben wir überhaupt noch gar keinen Push gesehen, ne?
Zumindest haben wir nicht danach geguckt.
Ja, also auf der Boring Company Homepage, also wenn wir danach den Projekten gucken oder sowas, habe ich jetzt nicht sehen in Erinnerung, es geht ja meistens um diese Loops in Las Vegas, die ja damit Teslas befahren werden.
Ist jetzt auch noch nicht so lange her, ne, dass da die Teststrecke oder Testfahrten stattfinden.
Genau, aber es ist halt so eher auf diese Fahrzeuge, klassische Fahrzeuge ausgelegt und weniger auf Hyperloop. Aber ich könnte mir vorstellen, wenn Boring Company vielleicht größer wird, dass das dann auch interessanter wird. Sprechen wir vielleicht zumindest noch den einen Artikel hier aus der Fundgrube an. Wir hatten in der letzten Woche darüber berichtet, dass Tesla einen relativ kreativen Weg gefunden hat, mit der Chipkrise umzugehen, indem man eben die Software so umschreibt, dass man auch besser verfügbare Chips benutzen kann. Und wir hatten gesagt, ja, wir sehen andere Hersteller nicht so sonderlich flexibel, was diese einfach Umdichtung von Software angeht, um auch andere Chips benutzen zu können, einfach aufgrund dieses Zuliefererprinzips, was unsere etablierten Autohersteller ja haben. Und ja, da gab es dann einen Artikel, den ich noch bei Twitter reingeschmissen hatte von NTV, dass Volkswagen mit einer langen Krise rechnet bei den Chips und ja, infolgedessen zehntausende Pkw wohl nicht gebaut werden können.
Hm.
Also unterstreicht meiner Meinung nach das irgendwie, was wir so vermutet
haben. Vorhin, ja.
Gut, mein Lieber, wir wären ziemlich durch, glaube ich, oder?
Und zeitlich?
Zeitlich sind wir auch wunderbar auf den Punkt. Ich wäre zufrieden.
Super, sehr schön.
Du auch?
Ich auch.
Du auch?
Ja.
Meine Lieben, wir würden uns wirklich riesig freuen, wenn ihr dieses Projekt als gehaltvollen Beitrag zur deutschsprachigen Technik, Tesla und Space Community seht. Wenn dem so ist, schickt uns doch gern Feedback an post@elontime.de, folgt dem Podcast auf Twitter oder lasst uns ein paar Sternchen bei iTunes da.
Das wäre was.
Ja, wir haben schon, also iTunes-Bewertungen finde ich schon überproportional gut dafür, dass wir... Also gemessen an unserer Hörerzahl haben wir schon einige und das freut mich sehr. Auf Twitter, die finde ich auch, die Schnittmenge von Twitter-UserInnen und HörerInnen, die scheint auch so sich nicht vollständig zu überlappen, was ich auch sehr interessant finde. Also dass uns da auch einige größere ja, Kanäle dann auch folgen, um bei uns dann auch so Sachen noch mitzunehmen. Hm. Ja. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich weiß, im Hintergrund hört noch jemand zu. Also wir sind ja jetzt, wenn ich immer gerade auf unsere Uhr gucke, schon seit 2 Stunden und 25 wieder dabei. Ja, unsere Live-ZuhörerInnen begleiten uns ja dann hier so durch die Folge. Das finde ich, das ist eine schöne Dynamik, in die sich das Ganze hier entwickelt hat. Da auch vielleicht der Vollständigkeit halber, wenn euch das interessiert, von wegen Live-Zuhörerschaften, vielleicht auch Pre-Show mal nachhören oder auch die Folge, das ist jetzt auch neu, ne, hatte ich ja auch angekündigt, dass wir die Folge für unsere Patreons immer direkt nach der Aufnahme veröffentlichen werden.
Hm.
Da schaut gerne mal auf patreon.com/elontime oder auf elontime.de/crew. Da haben wir das mal so ein bisschen für euch ausgebreitet, was wir euch da anbieten können als Zusatz.
Schön, schön.
Mein Lieber, wir hören uns kommende Woche Mittwoch wieder. Dann mal wieder am Abend.
Mittwoch ist richtig.
Genau. Ne? Also das wird dann unsere lieben Live-ZuhörerInnen auch freuen. Ich glaube, der Morgen ist nicht so beliebt.
Ja, nachvollziehbar.
Aber der Abend, das ist dann um 20 Uhr geht es dann los. Also ich denke, das ist eine schöne Zeit, wo man sich dann mit seinen Kopfhörern auf die Couch setzen kann oder beim Bügeln noch ein bisschen uns beim Schnacken und
Sabbeln hören
beim
können.
Sabbeln zuhören kann. Genau.
Gut.
Mein Lieber, mach's gut.
Tschüss, bis nächste Woche.
Jo.